Der verlorene Lord. »So lange sollte es nicht dauern«, sagte sich Greif und schritt weiter auf dem Deck der Scheue Maid hin und her. Hatten sie Haldorn jetzt genauso verloren wie Tyrion Lannister? Hatten die Volantener ihn gefangen genommen? Ich hätte ihm Entenfeld mitgeben sollen. Haldorn allein konnte man nicht vertrauen, wie sich schon in Selhoris erwiesen hatte, wo er den Zwerg hatte entkommen lassen. Die Scheue Maid lag in einem schäbigen Abschnitt des langgezogenen, chaotischen Flusshafens zwischen einem Stechkahn mit Schlagseite, der den Anleger seit Jahren nicht verlassen hatte, und einer farbenfroh bemalten Mimenbarke. Die Mimen waren ein lauter, lebendiger Haufen, unterhielten sich oft in Zitaten und waren darüber hinaus meistens betrunken. Es war ein heißer, stickiger Tag, aber so waren alle Tage gewesen, seit sie die Gram hinter sich gelassen hatten. Die grausame Sonne des Südens brannte auf den belebten Hafen von Volonteris herab, aber die Hitze bereitete Greif die geringsten Sorgen. Die Goldene Kompanie hatte ihr Lager 3 Meilen südlich der Stadt aufgeschlagen, ein wenig weiter nördlich als erwartet, und Triarch Malakwo war mit 5000 Mann zu Fuß und 1000 zu Pferd nach Norden gekommen, um ihn den Weg zur Deltastraße abzuschneiden. Daenerys Targaryen blieb eine halbe Welt entfernt, und Tyrion Lannister? Nun, der konnte inzwischen überall sein. Wenn es die Götter gut meinten, war Lannisters abgeschlagener Kopf inzwischen auf halbem Wege zurück nach King's Landing, doch vermutlich war der Zwerg gesund und munter irgendwo in der Nähe, stank nach Wein und brütete irgendeine neue Teufelei aus.
»Wo bei den 7 Höllen bleibt Haldorn?«
beschwerte sich Greif bei Lady Lemore.
»Wie lange kann es dauern, 3 Pferde zu kaufen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Milord, wäre es nicht sicherer, den Jungen hier an Bord des Schiffes zu lassen?«
»Sicherer ja, weiser nein. Er ist längst ein erwachsener Mann, und er wurde geboren, um diesen Weg zu beschreiten.«
Greif hatte keine Geduld mehr für solche Wortgefechte. Er hatte es satt, sich zu verstecken. Er hatte es satt zu warten, er hatte es satt, vorsichtig zu sein.
Ich habe nicht mehr genug Zeit, um vorsichtig zu sein.
»Wir haben uns all die Jahre so viel Mühe gegeben, Prinz Aegon zu verstecken«, erinnerte Lemore ihn. »Es wird der Zeitpunkt für ihn kommen, sich sein Haar zu waschen und sich der Welt zu offenbaren, das weiß ich. Aber noch ist es nicht so weit, nicht in einem Lager voller Söldner.«
»Wenn Harry Strickland ihm Böses wollte, würde es nichts nützen, ihn auf der Scheue Maid zu verstecken. Strickland hat 10.000 Schwerter unter seinem Befehl. Wir haben Ente. Aegon ist alles, was ein Prinz nur sein kann. Das müssen sie erkennen, Strickland und die anderen. Das sind Aegons Männer.«
»Aegons Männer, weil sie gekauft und bezahlt wurden. 10.000 Fremde in Waffen, dazu der Tross und die Marketender. Ein einziger Verräter genügt, um uns alle zu vernichten. Wenn Hugos Kopf den Titel eines Lords wert ist, was wird Cersei Lannister dann erst für den rechtmäßigen Erben des Eisernen Throns zahlen? Ihr kennt diese Männer nicht, Milord. Es ist 1 Dutzend Jahre her, seit ihr zuletzt mit der Goldenen Kompanie geritten seid, und euer alter Freund ist tot.«
Blackheart.
Mülltoyn war so voller Leben gewesen, als Greif ihn das letzte Mal gesehen hatte, und es war schwer, sich damit abzufinden, dass er nicht mehr da sein sollte.
Ein goldener Schädel auf einer Stange und der heimatlose Harry Strickland an seiner Stelle.
Lemore hatte nicht Unrecht, das wusste er. Was auch immer ihre Väter und Großväter in Westeros vor ihrer Verbannung gewesen sein mochten, die Männer der Goldenen Kompanie waren jetzt Söldner, und einem Söldner konnte man nicht trauen. Und dennoch. Letzte Nacht hatte er wieder von Steinsepte geträumt. Allein mit dem Schwert in der Hand war er von Haus zu Haus gerannt, hatte Türen eingetreten, war Treppen hinaufgestürmt und von Dach zu Dach gesprungen, während in seinen Ohren ferne Glocken geläutet hatten. Tiefer Bronzedonner und helles Silbergeläut dröhnten durch seinen Schädel, ein unerträglicher Lärm, der immer lauter wurde, bis er das Gefühl hatte, sein Schädel würde platzen. 17 Jahre waren seit der Schlacht der Glocken vergangen. Trotzdem wurde ihm immer noch flau im Magen, wenn er das Läuten einer Glocke hörte. Mochten andere behaupten, das Reich sei verloren gegangen, als Prinz Raega unter Roberts Streithammer am Trident gefallen war, aber die Schlacht am Trident wäre niemals geschlagen worden, wenn der Greif damals in Steinsepte den Hirsch erschlagen hätte. An jenem Tag läuteten die Glocken für uns alle. Für Aerys und seine Königin, für Elia von Dorne und ihre kleine Tochter, für jeden treuen Mann und jede ehrliche Frau in den sieben Königslanden und für meinen Silberprinzen.
»Wir hatten doch geplant, Prinz Aegon erst zu enthüllen, wenn wir Königin Daenerys erreicht haben«, sagte Lemore.
»Damals sind wir davon ausgegangen, dass das Mädchen nach Westen kommt. Unsere Drachenkönigin hat diesen Plan zu Asche verbrannt, und dank dieses fetten Narren in Pentos haben wir die Drachendame am Schwanz gepackt und uns die Finger bis auf die Knochen verbrannt.«
Illyrio konnte nicht ahnen, dass das Mädchen in der Sklavenbucht bleiben würde.
Genauso wie er nicht ahnen konnte, dass der Bettelkönig jung sterben oder Karl Drogo ihm ins Grab folgen würde. Sehr wenig von dem, was der fette Mann vorausgesehen hat, ist doch eingetreten.
Greif tätschelte den Griff seines Langschwerts mit einer behandschuhten Hand. »Ich habe jahrelang nach der Pfeife des fetten Mannes getanzt, Lemore. Was hat uns das eingebracht? Der Prinz ist ein erwachsener Mann, seine Zeit ist...«
»Greif!« rief Jandri laut über das Läuten der Mimenglocken hinweg. »Haldon kommt!«
Und tatsächlich. Der Halbmaester drängte sich am Ufer des Hafens durch die Menschenmassen und sah schmutzig aus. Ihm musste entsetzlich heiß sein, denn der Schweiß bildete auf der leichten Leinenrobe dunkle Ringe unter seinen Achselhöhlen. Er schaute genauso säuerlich drein wie in Zelhoris, als er auf die scheue Mai zurückgekehrt war und gestehen musste, dass er den Zwerg verloren hatte. Immerhin führte er drei Pferde am Zügel, und nur darauf kam es an.
»Holt den Jungen«, trug Greif Lemore auf, »er soll sich bereit machen.«
»Wie ihr meint«, antwortete sie unglücklich.
»So sei es.«
Er hatte Lemore schätzen gelernt, aber deshalb brauchte er noch lange nicht ihre Zustimmung einzuholen. Ihre Aufgabe hatte darin bestanden, den Prinzen in den Lehren des Glaubens zu unterrichten, und das hatte sie getan. Doch gleichgültig, wie viel er betete, Gebete allein würden ihn nicht auf den eisernen Thron bringen. Diese Aufgabe fiel Greif zu. Er hatte Prinz Raega einmal enttäuscht. Seinen Sohn würde er nicht enttäuschen, nicht solange noch ein Fünkchen Leben in seinem Körper steckte. Haldons Pferde gefielen ihm nicht.
»Sind das die besten, die ihr auftreiben konntet?«
beschwerte sich bei dem Halbmeister.
»Ja«, antwortete Haldon gereizt, »und ihr solltet lieber gar nicht erst fragen, was sie uns gekostet haben. Seit die Dothraki auf der anderen Seite des Flusses stehen, hat sich die halbe Bevölkerung von Volonteris entschlossen, von hier zu verschwinden. Deshalb wird Pferdefleisch jeden Tag teurer.«
»Ich hätte selbst gehen sollen.«
Nach den Ereignissen in Zelhoris traute er Haldon nicht mehr so wie früher. Er hat sich von dem redegewandten Zwerg beschwatzen lassen, hat ihn allein in ein Hurenhaus gehen lassen, während er wie ein Mondkalb auf dem Platz gewartet hat. Der Bordellbesitzer hatte behauptet, der kleine Mann sei mit Waffengewalt verschleppt worden, aber Greif war sich nicht sicher, ob er das glaubte. Der Gnom war klug genug, um seine eigene Flucht geplant zu haben. Dieser betrunkene Kerl, von dem die Huren gesprochen hatten, konnte von ihm für dieses Schauspiel bezahlt worden sein.
»Ich bin selbst schuld. Nachdem sich der Zwerg zwischen Aegon und den Steinmann geworfen hat, war ich nicht mehr so wachsam. Ich hätte ihn die Kehle durchschneiden sollen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.«
»Sie werden wohl genügen müssen, so wie es aussieht«, sagte er zu Haldon. »Das Lager liegt nur 3 Meilen südlich von hier.«
Die scheue Maid hätte sie schneller hingebracht, aber es war ihm lieber, Harry Strickland nicht wissen zu lassen, wo er und der Prinz die ganze Zeit gewesen waren. Außerdem gefiel ihm auch der Gedanke, nicht an irgendeinem schlammigen Ufer an Land gehen zu müssen. Ein Söldner und sein Sohn mochten sich einen solchen Auftritt leisten können, ein großer Lord und sein Prinz hingegen nicht. Als der Junge schließlich mit Lemore aus der Kabine kam, begutachtete Greif ihn aufmerksam von Kopf bis Fuß. Der Prinz trug Schwert und Dolch, schwarze auf Hochglanz polierte Stiefel und einen schwarzen Mantel, der mit blutroter Seide abgesetzt war. Mit seinem frisch gewaschenen und geschnittenen Haar
erneut tief dunkelblau gefärbt, wirkten auch seine Augen blau. Um den Hals trug er drei riesige, rechtwinklig geschliffene Rubine an einer Kette aus schwarzem Eisen, ein Geschenk von Magister Illyrio.
Rot und schwarz, die Farben der Drachen.
Das war gut.
»Du siehst aus wie ein richtiger Prinz«, sagte er zu dem Jungen. »Dein Vater wäre stolz auf dich.«
Der junge Greif strich sich durch das Haar.
»Ich bin die blaue Farbe leid. Wir hätten sie auswaschen sollen.«
»Bald.«
Greif hätte ebenfalls gern wieder seine eigenen Farben getragen, obwohl sein einst rotes Haar inzwischen grau geworden war. Er klopfte dem Jungen auf die Schulter.
»Sollen wir gehen? Dein Heer erwartet dich.«
»Das hört sich gut an, mein Heer.«
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht und verschwand sofort wieder.
»Sind Sie das wirklich? Es sind Söldner. Iollo hat mich gemahnt, niemandem zu vertrauen.«
»Darin steckt durchaus Weisheit«, räumte Greif ein.
Hätte Blackheart noch den Befehl gehabt, wäre es anders gewesen. Doch Mülltoyn war seit 4 Jahren tot, und der heimatlose Harry Strickland war aus anderem Holz geschnitzt. Das wollte er dem Jungen aber nicht sagen. Der Zwerg hatte ihm schon genug Zweifel in den Kopf gesetzt.
»Nicht jedermann ist das, was er zu sein scheint. Und besonders ein Prinz hat gute Gründe, vorsichtig zu sein. Aber wenn man dem Misstrauen zu viel Platz einräumt, vergiftet es einen, macht einen mürrisch und ängstlich.«
»König Aerys ist es so ergangen. Am Ende hat selbst Rhaegar das deutlich gesehen.«
»Du wählst am besten einen Mittelweg. Gib Männern die Gelegenheit, sich dein Vertrauen durch treue Dienste zu erwerben, und wenn sie diese leisten, zeige dich großzügig und offenherzig.«
Der Junge nickte.
»Das merke ich mir.«
Sie gaben dem Prinz das Beste der drei Pferde, einen großen grauen Wallach, so hell, dass er fast schon weiß war. Greif und Haldon ritten auf den schlechteren Tieren neben ihm. Die Straße führte eine gute halbe Meile neben den hohen weißen Mauern von Volonteris nach Süden. Dann hatten sie die Stadt hinter sich und folgten dem gewundenen Lauf der Räune durch Weidenhaine und Mohnfelder und vorbei an einer großen Windmühle aus Holz, deren Flügel wie alte Knochen knirschten. Die goldene Kompanie fanden sie am Fluss, als die Sonne im Westen schon unterging. Es war ein Lager, wie es selbst Arthur Dayne gefallen hätte, kompakt, ordentlich und gut zu verteidigen, umgeben von einem tiefen Graben, der mit angespitzten Pfählen gespickt war. Die Zelte standen in Reihen, dazwischen verliefen breite Gassen. Die Latrinen waren am Fluss angelegt worden, damit die Strömung den Unrat wegspülen konnte. Die Pferdereihen standen im Norden, jenseits davon grasten 2 Dutzend Elefanten am Wasser und rissen mit den Rüsseln Schilf aus. Greif betrachtete die großen grauen Tiere anerkennend.
»In ganz Westeros gibt es kein Schlachtross, das es mit ihnen aufnehmen könnte.«
Hohe Schlachtstandarten aus Goldtuch flatterten auf langen Stangen überall an den Grenzen des Lagers. Unter ihnen gingen Wachen in Rüstung und mit Speer und Armbrust bewaffnet ihre Runden. Jeder, der sich näherte, wurde beobachtet. Greif hatte befürchtet, und der Harry Strickland könnte die Disziplin in der Kompanie nachgelassen haben, denn er hatte stets eher wie ein Mann gewirkt, der lieber Freundschaft schließt als Ordnung durchsetzt, doch diese Sorge schien unberechtigt zu sein. Am Tor sprach Haldon mit dem Feldwebel der Wachen, und ein Bote wurde losgeschickt, um einen Hauptmann zu finden. Der Mann, der schließlich erschien, war genauso hässlich wie beim letzten Mal, als Greif ihn gesehen hatte. Das Gesicht des Mannes, ein Koloss mit dickem Bauch und Watschelgang, war kreuz und quer mit alten Narben überzogen. Das rechte Ohr sah aus, als hätte ein Hund darauf herumgekaut. Das linke fehlte gleich ganz.
»Haben Sie euch zum Hauptmann gemacht, Flowers?« begrüßte ihn Greif. »Ich dachte, die Goldene Kompanie hätte hohe Ansprüche.«
»Es ist sogar noch schlimmer, ihr Mistkerl«, sagte Franklin Flowers. »Sie haben mich sogar zum Ritter geschlagen.«
Er packte Greif am Unterarm, zog ihn zu sich heran und zerquetschte ihn fast in seiner Umarmung.
»Ihr seht grässlich aus, selbst für einen Mann, der schon 1 Dutzend Jahre tot ist. Blaues Haar. Als Harry sagte, ihr würdet vorbeischauen, hätte ich mir fast in die Hose geschissen. Und Haldorn, du eiskalter Scheißkerl, gut dich zu sehen. Hast du immer noch diesen Stock im Arsch?«
Er wandte sich dem jungen Greifen zu.
»Und das wäre?«
»Mein Knappe.« »Junge, das ist Franklin Flowers.«
Der Prinz grüßte ihn mit einem Nicken.
»Flowers ist ein Bastardname. Ihr seid aus der Weite.«
»Ja. Meine Mutter war ein Waschweib in Ziederhall, bis einer von Milords Söhnen sie sich genommen hat. Ich bin also so eine Art Braunapfel, Fossaway, wie ich die Sache sehe.«
Flowers winkte sie durch das Tor.
»Kommt mit. Strickland hat alle Offiziere in seinem Zelt zusammengerufen. Kriegsrat. Die verfluchten Volantiner rasseln mit den Speeren und wollen wissen, was wir vorhaben.«
Die Männer der Goldenen Kompanie würfelten und tranken vor ihren Zelten oder vertrieben die Fliegen. Greif fragte sich, wie viele von den Söldnern wohl wussten, wer er war.
»Wenig genug. 12 Jahre sind eine lange Zeit.«
Selbst die Männer, mit denen er damals geritten war, würden den verbannten Lord John Connington mit dem feuerroten Bart wahrscheinlich nicht in dem faltigen, glattrasierten Kerl mit dem blau gefärbten Haar erkennen, als welcher sich Greif, der Söldner, präsentierte. Soweit die meisten wussten, hatte sich Connington in Lys zu Tode gesoffen, nachdem man ihn mit Schimpf und Schande aus der Kompanie geworfen hatte, weil er sich aus der Kriegskasse bedient hatte. Die Schande dieser Lüge lastete ihm noch immer schwer auf der Seele, doch Varys hatte darauf bestanden.
»Wir wollen doch keine Lieder über den edlen Verbannten«, hatte der Eunuch kichernd in seinem affektierten Tonfall gesagt. »Wer den Heldentod stirbt, bleibt ewig in Erinnerung. Diebe, Säufer und Feiglinge sind hingegen bald vergessen.«
»Was versteht ein Eunuch schon von der Ehre eines Mannes?« Greif hatte sich um des Jungen willen an den Plan des Eunuchen gehalten, aber deshalb hatte er sich trotzdem nicht mit der Lüge angefreundet.
»Wenn ich lange genug lebe, um den Jungen auf den eisernen Thron zu setzen, wird Varys für diese Beleidigung zahlen und für vieles andere mehr. Dann werden wir sehen, wer bald in Vergessenheit gerät.«
Das Zelt des Generalhauptmanns war aus Goldtuch und von einem Ring aus Piken umgeben, auf denen vergoldete Schädel prangten. Ein Schädel war größer als die übrigen und grotesk missgestaltet. Darunter steckte ein zweiter, kaum größer als eine Kinderfaust.
»Maelis der Abscheuliche und sein namenloser Bruder.«
Die anderen Schädel waren einander sehr ähnlich, manche allerdings hatten Risse oder waren gespalten worden von den Hieben, die ihre Besitzer getötet hatten, und einer wies spitz gefeilte Zähne auf.
»Welcher gehört Müll?«
fragte Greif unwillkürlich.
»Der da, am Ende.«
Flowers zeigte darauf.
»Wartet, ich werde euch ankündigen.«
Er trat ins Zelt und ließ Greif Zeit, sich den vergoldeten Schädel seines alten Freundes anzuschauen. Im Leben war Ser Müll Teun so hässlich wie die Sünde gewesen. Sein berühmter Vorfahre, der dunkle, hübsche Terence Teun, über den die Sänger ihre Lieder sangen, war so schön gewesen, dass ihm selbst die Mätresse des Königs nicht widerstehen konnte. Aber Mödel hatte Segelohren und ein schiefes Kinn gehabt und dazu die größte Nase, die John Connington je gesehen hatte. Wenn er einen jedoch angelächelt hatte, hatte das alles keine Rolle mehr gespielt. Blackheart hatten ihn seine Männer genannt, wegen des Wappens auf seinem Schild. Müll hatte den Namen und alles, worauf er hindeutete, geliebt.
»Ein Generalhauptmann sollte gefürchtet werden, und zwar von Freunden und Feinden gleichermaßen«, hatte er einmal ganz offen zugegeben. »Wenn die Männer mich für grausam halten, umso besser.«
Mit der Wahrheit hatte das wenig gemein gehabt. Teun war durch und durch Soldat gewesen, grimmig, aber gerecht. Ein Vater für seine Männer und stets großzügig gegenüber dem verbannten Lord John Connington. Der Tod hatte ihn seiner Ohren, seiner Nase und seiner Herzlichkeit beraubt. Das Lächeln blieb, hatte sich allerdings in ein glänzendes, goldenes Grinsen verwandelt. Sie grinsten alle, sogar Bitterstahls Schädel auf der hohen Pike in der Mitte.
»Worüber grinst der denn? Er starb besiegt und einsam. Ein gebrochener Mann in einem fremden Land.«
Auf dem Totenbett
hatte Ser Aegor Rivers den berühmten Befehl erteilt, das Fleisch von seinem Schädel zu kochen, ihn in Gold zu tauchen und vor der Kompanie herzutragen, wenn sie das Meer überquerten, um Westeros zurückzuerobern. Seine Nachfolger waren seinem Beispiel gefolgt. John Connington hätte einer dieser Nachfolger werden können, wenn seine Verbannung anders verlaufen wäre. Er hatte 5 Jahre in der Kompanie verbracht und war immer weiter aufgestiegen, bis er den Ehrenplatz zur Rechten Toyns eingenommen hatte. Wäre er geblieben, hätten sich die Männer nach Mühls Tod vielleicht für ihn entschieden, anstatt für Harry Strickland. Aber Greif bedauerte den Weg nicht, den er eingeschlagen hatte. »Wenn ich nach Westeros zurückkehre, dann nicht als Schädel auf einer Stange.« Flowers kam aus dem Zelt.
»Herein mit euch!«
Die hohen Offiziere der Goldenen Kompanie erhoben sich von Hockern und Feldstühlen, als sie eintraten. Alte Freunde begrüßten Greif mit einem Lächeln und einer Umarmung, die neuen Männer förmlicher.
»Nicht alle sind so froh, uns zu sehen, wie sie es mich glauben machen wollen.«
Hinter manchem Lächeln spürte er ein Messer. Bis vor kurzem hatten die meisten geglaubt, Lord John Connington verrotte in seinem Grab, und nicht wenige hielten das wahrscheinlich für genau den richtigen Platz für einen wie ihn, einen Mann, der seine Waffenbrüder bestohlen hatte. An ihrer Stelle hätte Greif wohl kaum anders empfunden. Sir Franklin übernahm die Vorstellungen. Manche der Hauptleute trugen Bastardnamen wie Flowers, Rivers, Hill, Stone. Andere beanspruchten Namen für sich, die in der Geschichte der 7 Königslande einst hell geleuchtet hatten. Greif zählte 2 Krafts, 3 Gipfels, 1 Schlamm, 1 Mandragora, 1 Widdersten und 2 Krauts. Nicht alle waren echt, das wusste er. In den freien Kompanien durfte sich ein Mann den Namen wählen, der ihm gefiel. Und welchen Namen sie auch trugen, die Söldner stellten eine raue Pracht zur Schau. Wie so viele Angehörige ihres Handwerks trugen sie ihren weltlichen Reichtum am Leibe. Edelsteinbesetzte Schwerter, Rüstungen mit Intarsien, schwere Halsringe und feine Seide waren am häufigsten zu sehen. Und jeder Mann trug wenigstens das Lösegeld für einen Lord in goldenen Reifen am Handgelenk. Jeder Ring stand für 1 Jahr Dienst in der Goldenen Kompanie. Mark Mandragora, dessen pockennarbiges Gesicht in einer Wange ein Loch hatte, wo ein Sklavenmal ausgebrannt worden war, trug außerdem eine Kette aus goldenen Schädeln. Nicht jeder Hauptmann hatte Vorfahren in Westeros. Der schwarze Balak, ein Weißhaariger von den Summer Isles, mit einer Haut, die so dunkel wie Ruß war, hatte den Befehl über die Bogenschützen der Kompanie, wie schon zu Zeiten von Blackheart. Er trug einen prächtigen Mantel aus grünen und orangefarbenen Federn. Der leichenblasse Volantena Goris Edorien hatte Stricklands Posten als Zahlmeister übernommen. Über einer Schulter trug er ein Leopardenfell. Das blutrote Haar hing ihm in geölten Löckchen bis auf den Rücken. Sein Spitzbart hingegen war schwarz. Den obersten Spion kannte Greif noch nicht. Einen Lyseni namens Lysono Mar, mit veilchenblauen Augen, weißgoldenem Haar und Lippen, um die ihn vermutlich jede Hure beneidet hätte. Auf den ersten Blick hatte Greif ihn beinahe für eine Frau gehalten. Seine Fingernägel waren violett lackiert, und an seinen Ohrläppchen hingen Perlen und Amethyste.
»Gespenster und Lügner«,
dachte Greif, während er ihre Gesichter betrachtete.
»Geister vergessener Kriege, verlorener Kämpfe, fehlgeschlagener Rebellionen, eine Bruderschaft der Gescheiterten und Gefallenen, der Entehrten und Enterbten. Das ist mein Heer. Das ist unsere einzige Hoffnung.«
Er wandte sich Harry Strickland zu. Der heimatlose Harry sah kaum wie ein Krieger aus. Beleibt, mit großem, rundem Kopf, milden grauen Augen und dünnem Haar, das er zur Seite gekämmt trug, um eine kahle Stelle zu verbergen, saß Strickland auf einem Klappstuhl, seine Füße in einer Wanne mit Salzwasser.
»Entschuldigt, wenn ich mich nicht erhebe«, sagte er zum Gruß. Wir hatten einen anstrengenden Marsch, und ich bekomme immer schnell Blasen an den Zehen, ein wahrer Fluch.«
»Das ist ein Zeichen der Schwäche. Ihr klingt wie ein altes Weib.«
Die Stricklands gehörten seit der Gründung zur Goldenen Kompanie. Harrys Urgroßvater hatte sein Land verloren, als er sich während der ersten Schwarzfeuer-Rebellion mit dem Schwarzen Drachen erhoben hatte.
»Gold seit 4 Generationen«,
prahlte Harry häufig, als gäbe es einen Grund, stolz auf 4 Generationen Verbannung und Niederlage zu sein. »Ich kann euch eine Salbe für die Blasen machen«, sagte Haldun, »und es gibt bestimmte Mineralsalze, die eure Haut härten könnten.«
»Das ist freundlich von euch.«
Strickland winkte seinem Knappen.
»Watkin, Wein für unsere Freunde.«
»Danke, aber nein«, lehnte Greif ab. »Wir trinken Wasser.«
»Wie es euch beliebt.«
Der Generalhauptmann lächelte den Prinzen an.
»Und das wäre dann euer Sohn?«
»Weiß er Bescheid?« fragte sich Greif.
»Wie viel hat Mühl ihm erzählt?« Wahres war eisern gewesen, was die Geheimhaltung ihres Unternehmens betraf. Die Pläne, die er und Illyrio zusammen mit Blackheart geschmiedet hatten, hatte außer ihnen niemand gekannt. Der Rest der Kompanie hatte kein Sterbenswörtchen davon erfahren. Was die Männer nicht wussten, konnten sie auch nicht versehentlich ausplaudern. Diese Zeiten waren allerdings vorbei.
»Kein Mann könnte sich einen würdigeren Sohn wünschen«, sagte Greif. »Aber der Junge ist nicht von meinem Blut, und er heißt auch nicht Greif. Meine Herren, ich präsentiere euch Aegon Targaryen, den erstgeborenen Sohn von Rhaegar, dem Prinzen von Dragonstone und Prinzessin Elia von Dorne. Und bald wird er mit eurer Hilfe Aegon der Sechste seines Namens sein, König der Andalen, der Rhoena und der ersten Menschen und Herr der 7 Königslande.«
Schweigen folgte dieser Enthüllung. Jemand räusperte sich. Einer der Krauts füllte seinen Weinbecher aus dem Krug nach. Goris Edorien spielte mit einem seiner Ringellöckchen und murmelte etwas in einer Sprache, die Greif nicht kannte. Lais Gipfel hustete. Andragora und Widdersten wechselten einen Blick.
»Sie wissen Bescheid«, erkannte Greif da. »Sie haben es die ganze Zeit gewusst.«
Er wandte sich an Harry Strickland.
»Wann habt ihr es ihnen verraten?«
Der Generalhauptmann wackelte mit den Zehen in seinem Fußbad.
»Als wir den Fluss erreichten. Die Kompanie war unruhig, und zwar aus gutem Grund. Wir haben einen vielversprechenden Feldzug in den umstrittenen Landen abgebrochen, und wofür? Damit wir in dieser gottverdammten Hitze schwitzen und zuschauen können, wie unsere Münzen dahin schmelzen und unsere Klingen verrosten, während ich Verträge ablehne, die uns viel eingebracht hätten.«
Bei dieser Neuigkeit begann Greifs Haut zu kribbeln.
»Verträge mit wem?«
»Den Junkischen. Der Gesandte, den sie geschickt hatten, um Volantis zu umwerben, hat bereits 3 freie Kompanien in die Sklavenbucht geschickt. Er wollte uns als 4. haben. Und er hat uns das Doppelte dessen geboten, was Myrrh uns gezahlt hat, und dazu hätte jeder Mann in der Kompanie einen Sklaven bekommen, die Offiziere 10 und 100 erlesene Jungfrauen für mich allein.
Verfluchte Hölle!
Dafür würden sie Tausende von Sklaven brauchen. Wo wollen die Junkischen so viele hernehmen?
In Meereen.
Strickland winkte seinen Knappen zu sich.
Watkin, ein Handtuch. Das Wasser wird kalt und meine Zehen sind runzlig wie Rosinen. Nein, nicht das harte Handtuch, das weiche.
»Ihr habt abgelehnt«, sagte Greif.
»Ich habe ihm gesagt, ich würde über seinen Vorschlag nachdenken.«
Harry zuckte zusammen, als ihm der Knappe die Füße abtrocknete.
»Sanft mit den Zehen. Stell sie dir wie Weintrauben mit zarter Haut vor, Junge. Sie sollen getrocknet werden, ohne dass sie aufplatzen. Tupfen, nicht reiben. Ja, genau so.«
Er wandte sich wieder an Greif.
»Eine glatte Absage wäre nicht weise gewesen. Die Männer hätten sich zu Recht gefragt, ob ich den Verstand verloren habe.«
»Ihr bekommt bald genug Arbeit für eure Klingen.«
»Ach ja?«
sagte Lyson Omar.
»Ich nehme an, ihr wisst, dass das Targaryen-Mädchen nicht nach Westen aufgebrochen ist.«
»Diese Geschichte haben wir in Sel-Horis gehört.«
»Keine Geschichte, einfach die Wahrheit. Das Warum ist schon schwieriger zu verstehen. Meereen plündern ja, wieso nicht? Das hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Die Städte der Sklavenhändler stinken nach Gold, und für Eroberungen braucht man Münzen. Aber warum bleibt sie dort? Aus Furcht, Wahnsinn, Trägheit?«
»Das Warum spielt keine Rolle.«
Harry Strickland zog ein paar zusammengeknäulter, geringelter Wollsocken auseinander.
»Sie ist in Meereen, und wir sind hier, wo die Volantener jeden Tag weniger glücklich über unsere Anwesenheit sind. Wir sind gekommen, um einen König und eine Königin zu krönen, die uns heim nach Westeros führen sollten. Aber dieses Targaryen-Mädchen scheint lieber Olivenbäume zu pflanzen, als den Thron ihres Vaters zurückzuerobern. Währenddessen versammeln sich ihre Feinde. Yunkai, Neugis, Tholos, Blutbart und der Flickenprinz werden beide gegen sie zu Felde ziehen, und schon bald werden auch die Flotten von Alt-Volantis über sie herfallen. Was hat sie dem entgegenzusetzen? Bettsklaven mit Stöcken?«
»Unbefleckte«, erwiderte Greif, »und Drachen.«
»Drachen, ja«, sagte der Generalhauptmann, »aber junge Drachen, fast noch Küken.«
Strickland zog vorsichtig die Socke über die Blasen bis zum Knöchel hoch.
»Wie viel werden die ausrichten können, wenn sich die Heere wie eine Faust um ihre Stadt schließen?«
Tristan Rivers trommelte mit den Fingern auf sein Knie. »Umso mehr ein Grund, rasch zu ihr zu stoßen, sage ich. Wenn Daenerys nicht zu uns kommt, müssen wir eben zu Daenerys gehen.«
»Können wir über die Wellen laufen, Sir?«
fragte Lyson Omar.
»Ich sage euch nochmals, wir können die Silberkönigin nicht übers Meer erreichen. Ich bin selbst nach Volantis hineingeschlichen und habe mich als Händler ausgegeben, um zu erfahren, wie viele Schiffe wir anheuern könnten. Im Hafen wimmelt es von Galeeren, Koggen und Karaken aller Arten und Größen, und trotzdem musste ich bald mit Schmugglern und Piraten verhandeln. Die Kompanie ist 10.000 Mann stark, wie sich Lord Connington sicher noch erinnern wird aus den Jahren, die er bei uns gedient hat. 500 Ritter, jeder mit 3 Pferden, 500 Knappen, jeder mit einem Reittier, und Elefanten, die Elefanten dürfen wir nicht vergessen. Ein Piratenschiff wird da nicht genügen, wir bräuchten eine ganze Piratenflotte, und selbst wenn wir eine finden könnten, aus der Sklavenbucht ist die Nachricht eingetroffen, dass Meereen mit einer Blockade von der See abgeriegelt wird.«
»Wir könnten so tun, als nehmen wir das junkische Angebot an«, drängte Goris Edorien. »Sollen die Yunkai uns doch in den Osten bringen, dann können wir ihnen ihr Gold vor den Mauern von Meereen zurückgeben.«
»Ein gebrochener Vertrag ist schon Makel genug auf der Ehre der Kompanie.«
Der heimatlose Harry Strickland hielt inne, den Fuß mit den Blasen in der Hand.
»Darf ich euch erinnern, dass es Mülltoin war, der sein Siegel unter diesen geheimen Pakt gesetzt hat, nicht ich? Ich würde mich gern an seine Vereinbarung halten, wenn ich könnte, doch wie? Es sieht doch ganz so aus, als würde das Targaryen-Mädchen niemals nach Westen kommen. Westeros war das Königreich ihres Vaters. Meereen ist das ihre. Wenn sie sich gegen Yunkai durchsetzen kann, wird sie die Königin der Sklavenbucht sein, wenn nicht, wird sie lange tot sein, ehe wir sie erreichen.«
Seine Worte überraschten Greif nicht. Harry Strickland war stets ein leutseliger Mann gewesen, jemand, der eher Verträge ausarbeitete, als Siege auf dem Schlachtfeld errang. Er hatte ein Näschen für Gold, aber ob er auch den Mumm für die Schlacht hatte, war eine andere Frage.
»Es gibt noch den Landweg«,
schlug Franklin Flowers vor.
»Die Dämonenstraße verheißt nur Tod. Uns würde die halbe Kompanie davonlaufen, wenn wir den Versuch unternehmen, und die Hälfte derjenigen, die bei uns bleiben, würden wir längs der Straße begraben. So leid es mir auch tut, aber es war unklug von Magister Illyrio und seinen Freunden, so viel Hoffnung auf diese Kindkönigin zu setzen.
»Nein«, dachte Greif, »aber es war sehr unklug von ihnen, so viel Hoffnung in euch zu setzen.«
Und dann ergriff Prinz Aegon das Wort.
»Also müsst ihr eure Hoffnungen auf mich setzen«, sagte er. »Daenerys ist Prinz Rhaegars Schwester, aber ich bin Rhaegars Sohn. Ich bin der einzige Drache, den ihr braucht.«
Greif legte Prinz Aegon eine Hand auf die Schulter.
»Kühn gesprochen«, sagte er. »Aber denkt darüber nach, was ihr sagt.«
»Das habe ich«, beharrte der Junge. »Warum sollte ich zu meiner Tante laufen wie ein Bettler? Mein Anspruch auf den eisernen Thron ist berechtigter als der ihre. Soll sie zu mir kommen, in Westeros?«
Franklin Flowers lachte.
»Das gefällt mir. Segeln wir nach Westen, nicht nach Osten. Überlassen wir die kleine Königin ihren Oliven und setzen Prinz Aegon auf den eisernen Thron. Der Junge hat Eier, das muss man ihm zugestehen.«
Der Generalhauptmann sah aus, als habe ihm jemand eine Ohrfeige versetzt.
»Hat euch die Sonne das Hirn weggeschmolzen, Flowers? Wir brauchen das Mädchen. Wir brauchen diese Heirat. Wenn Daenerys unseren kleinen Prinzen anerkennt und ihn zum Gemahl nimmt, werden die sieben Königslande das Gleiche tun. Ohne Daenerys werden die Lords nur über seinen Anspruch spotten und ihn als Betrüger und Prätendenten brandmarken. Und wie sollen wir überhaupt nach Westeros kommen? Ihr habt Lysono gehört, es gibt keine Schiffe.«
»Dieser Mann hat Angst vor einem Kampf«, wurde Greif klar. »Wie konnten Sie nur ihn als Nachfolger für Blackheart wählen?«
»Keine Schiffe zur Sklavenbucht. Westeros ist eine andere Sache. Der Osten ist uns versperrt, nicht das Meer an sich. Die Triarchen würden sich freuen, uns von hinten zu sehen, daran zweifle ich nicht. Vielleicht würden sie uns sogar helfen, eine Überfahrt in die sieben Königslande zu finden. Keine Stadt hat gern ein Heer auf ihrer Türschwelle.«
»Er hat nicht Unrecht«, meinte Lysono Mar.
»Inzwischen wird der Löwe gewiss die Witterung des Drachens aufgenommen haben«, sagte einer der Krauts. »Aber Cersei wird nur nach Meereen schauen, zu dieser anderen Königin. Sie weiß nichts von unserem Prinzen. Sobald wir landen und unsere Banner hissen, werden sich viele, sehr viele unserer Sache anschließen.«
»Manche«, räumte der heimatlose Harry ein, »aber nicht viele. Rhaegars Schwester hat Drachen, Rhaegars Sohn hat keine. Wir haben nicht die Stärke, um das Reich ohne Daenerys und ihr Heer zu erobern, ohne ihre Unbefleckten. Der erste Aegon hat Westeros ohne Eunuchen eingenommen«, sagte Lysono Mar. »Warum sollte dem sechsten Aegon das nicht ebenfalls gelingen?«
»Der Plan.«
»Welcher Plan?« fragte Tristan Rivers. »Der Plan des Fettsacks. Der Plan, der sich mit dem Mond ändert. Zuerst sollte Viserys Targaryen mit 50.000 dothrakischen Schreihälsen zu uns stoßen. Dann war der Bettelkönig tot, und es sollte seine Schwester sein. Ein fügsames kleines Kind, das mit drei frisch geschlüpften Drachen unterwegs nach Pentos war. Doch stattdessen taucht das Mädchen in der Sklavenbucht auf, lässt brennende Städte in ihrem Kielwasser zurück, und der Fettsack beschließt, dass wir uns in Volantis mit ihr treffen sollen. Und jetzt hat sich auch dieser Plan erledigt. Ich habe die Nase voll von Illyrios Plänen. Robert Baratheon hat den eisernen Thron ohne Drachen gewonnen. Wir schaffen das auch. Und wenn ich mich irre und das Reich sich nicht für uns erhebt, können wir uns immer noch über die Meerenge zurückziehen, so wie einst Bitterstahl und andere nach ihm.«
Strickland schüttelte stur den Kopf.
»Das Risiko
ist längst nicht mehr so groß jetzt, wo Tywin Lannister tot ist. Die sieben Königslande werden niemals wieder so einfach zu erobern sein wie jetzt. Auf dem eisernen Thron sitzt ein zweiter Kindkönig, jünger noch als der letzte, und Rebellen sind wie Herbstlaub über das Reich verteilt.«
»Trotzdem«, sagte Strickland, »allein können wir nicht hoffen.«
Greif hatte genug von der Feigheit des Generalhauptmanns. »Wir sind nicht allein«,
Dorne wird sich uns anschließen, muss sich uns anschließen. Prinz Aegon ist immerhin auch Elias Sohn.«
»So ist es«, sagte der Junge. »Und wer ist schon noch in Westeros, um sich uns entgegenzustellen? Eine Frau?«
»Eine Lannister«, hielt der Generalhauptmann dagegen. »Die Schlampe wird den Königsmörder an ihrer Seite haben, darauf könnt ihr euch verlassen. Und sie haben den ganzen Reichtum von Casterly Rock im Rücken. Und Illyrio sagt, dieser Kindkönig sei mit dem Tyrell-Mädchen verlobt. Wir müssen also auch mit Highgardens Widerstand rechnen.«
Lais Gipfel klopfte auf den Tisch.
»Auch nach einem Jahrhundert haben manche von uns noch Freunde in der Weite. Highgardens Macht ist vielleicht nicht so groß, wie Maes Tyrell sich das vorstellt.«
»Prinz Aegon«, sagte Tristan Rivers, »wir sind eure Männer. Ist es euer Wunsch, dass wir nach Westen statt nach Osten segeln?«
»Das ist es«, antwortete Aegon sofort. »Wenn meine Tante Meereen möchte, so sei es ihr gegönnt. Ich beanspruche den eisernen Thron für mich mit euren Schwertern und eurer Treue. Handeln wir schnell und schlagen wir hart zu, dann können wir einige leichte Siege erringen, ehe die Lannisters überhaupt begriffen haben, dass wir gelandet sind. Daraufhin werden sich uns andere anschließen.«
Rivers lächelte zustimmend. Andere wechselten nachdenkliche Blicke. Dann sagte Gipfel,
»Ich würde lieber in Westeros sterben, als auf der Dämonenstraße.«
Und Mark Mandragora kichert und erwiderte,
»Ich würde lieber leben, Land und eine große Burg erobern.«
Franklin Flowers schlug auf seinen Schwertgriff und sagte, »Solange ich dabei ein paar Fossaways umbringen kann, bin ich dabei.« Als plötzlich alle durcheinander redeten, wusste Greif, dass sich das Blatt gewendet hatte.
»Diese Seite von Aegon habe ich bis jetzt noch gar nicht gekannt.«
Es war nicht der Weg der Besonnenheit, aber er war der Besonnenheit, die Geheimniskrämerei leid und des Wartens müde. Ob nun Sieg oder Niederlage, er würde den Greifenhorst wiedersehen, ehe er starb, und in der Gruft neben seinem Vater bestattet werden. Einer nach dem anderen erhoben sich die Männer der Goldenen Kompanie, knieten nieder und legten seinem jungen Prinzen die Schwerter zu Füßen. Als letzter war der heimatlose Harry Strickland an der Reihe, trotz der Blasen an den Füßen. Die Sonne färbte den Himmel im Westen rot und tauchte die goldenen Schädel auf den Speeren in blutrote Schatten, als sie das Zelt des Generalhauptmanns verließen. Franklin Flowers bot an, den Prinzen im Lager herumzuführen und ihn einigen Männern vorzustellen, die er die Jungs nannte. Greif gab seine Einwilligung. »Aber vergesst nicht, bis wir die Meerenge überqueren, bleibt er für die Kompanie der junge Greif. In Westeros werden wir ihm das Haar waschen und ihm seine Rüstung anlegen.«
»Ja, verstanden.«
Flowers klopfte dem jungen Greifen auf den Rücken.
»Komm mit, wir fangen mit den Köchen an. Die Köche zu kennen ist wichtig.«
Als sie aufgebrochen waren, wandte sich Greif an den Halbmeister. »Reitet zurück zur Scheue Maid und bringt Lady Lemore und Sir Rolly her. Außerdem brauchen wir die Truhen von Illyrio, alle Münzen und die Rüstung. Richte Yandri und Ysilla unseren Dank aus. Ihre Aufgabe ist erledigt. Seine Gnaden wird sie nicht vergessen, nachdem er seinen Thron bestiegen hat.«
»Wie ihr befehlt, Milord.«
Greif ließ ihn stehen und betrat das Zelt, das der heimatlose Harry ihm zugeteilt hatte. Der Weg vor ihnen war voller Gefahren, das wusste er, aber es kümmerte ihn nicht. Alle Menschen mussten sterben. Alles, worum er bat, war Zeit. Er hatte so lange gewartet, sicherlich würden ihm die Götter noch einige Jahre gewähren, genug, um mit anzusehen, wie der Junge, den er einen Sohn genannt hatte, den eisernen Thron bestieg. Um sein Land, seinen Namen, seine Ehre wiederzugewinnen. Um die Glocken zum Verstummen zu bringen, die so laut in seinen Träumen läuteten, wann immer er die Augen zum Schlafen schloss. Allein im Zelt ließ John Connington den Wolfsfellmantel von den Schultern rutschen, während die Sonne goldene und scharlachrote Strahlen durch den offenen Eingang warf. Er zog sich das Kettenhemd über den Kopf, setzte sich auf einen Stuhl und schälte sich den Handschuh von der rechten Hand. Der Nagel des Mittelfingers war pechschwarz geworden,
und das Grau war schon fast bis zum ersten Knöchel gekrochen. Die Spitze des Ringfingers wurde ebenfalls dunkel, und als er mit der Dolchspitze hineinpiekte, spürte er nichts.
»Es ist der Tod«, wusste er. »Aber er schreitet langsam voran. Ich habe noch Zeit. Ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht fünf. Manche Steinmenschen leben noch 10 Jahre. Zeit genug, das Meer zu überqueren und Greifenhorst wiederzusehen. Zeit genug, die Linie des Usurpators ein für allemal auszulöschen und Rhaegars Sohn auf den eisernen Thron zu setzen.
Danach könnte Lord John Connington zufrieden sterben.